Deutschlandfunk, Information und Musik.
Er wurde ermordet, zerstückelt und aus dem saudischen Konsulat in Istanbul geschafft. Vor 5 Jahren wurde der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi getötet, weil er seine Arbeit gemacht hat. Erst hat das Königreich geleugnet, dann eingeräumt, dass Botschaftsmitarbeiter den Mord begangen haben. Aber alles deutet natürlich darauf hin, dass der Mord von allerhöchster Stelle begangen wurde. Das Regime entzieht sich jeder Verantwortung und wird wieder zum wichtigen Handelspartner, auch für die deutsche Bundesregierung. Khashoggi ist vielleicht der prominenteste Journalist, der wegen seiner Recherchen ermordet wurde, aber nicht der einzige. Um die Recherchen von getöteten und inhaftierten Journalisten weiterzuführen, haben Investigativreporter ein Portal gegründet, das genau das tut. Forbidden Stories heißt es. Teil des Teams ist Bastian Obermeier, der als Reporter unter anderem für den Spiegel tätig ist. Herr Obermeier, wie ist zu erklären, dass 5 Jahre nach der Ermordung Khashoggis die wahren Täter noch immer nicht überführt werden konnten?
Naja, die Frage ist ja, was heißt überführt? Man weiß ja, welches Land dahinter steckt. Man hat auch Menschen ausgemacht, auch in Saudi-Arabien übrigens, die als Täter quasi unseren Kollegen ermordet haben. Eine Reihe von Menschen wurden auch in ein Gefängnis gesteckt, das wohl eher ein 7-Sterne-Hotel ist mit Fitnessraum. Aber was man natürlich noch nicht hat, ist, dass das Regime, also der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, dass der gesagt hätte oder dass jemand gesagt hätte, er war es, und er hätte gesagt, ja, das ist im Grunde das Letzte, was noch fehlt, nachdem Saudi-Arabien ja erst gesagt hat, es hätte ein Handgemenge gegeben in der Botschaft in der Türkei und dann die Ermordung schon zugegeben hat. Aber man wird natürlich die Verantwortlichen nicht zur Verantwortung ziehen, weil das betreffe vermutlich das Staatsoberhaupt selbst.
Also davon kann man ausgehen, dass er den Befehl gegeben hat.
Ja, wenn man sich mit Ländern auskennt wie Saudi-Arabien, die so nach oben hin funktionieren, die so autoritär sind, da würde sich niemand trauen, so eine prominente Figur wie Jamal Khashoggi einfach so umzubringen, ohne dass das vorher nach ganz oben gespielt wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das können sich auch die meisten Experten, mit denen wir geredet haben, nicht vorstellen.
Dann lassen wir uns mal auf die Dinge schauen, die Khashoggi damals recherchiert hat. Er war ja bekannt für seine kritische Berichterstattung über die Königsfamilie. Er hat Saudi-Arabien für den Jemenkrieg verantwortlich gemacht, für die Zerstörung dort. Und er hat sich zu Hariri geäußert. Riad hatte im Herbst 2017 massiven Druck auf den libanesischen Ministerpräsidenten ausgeübt. Weiß man, was aus all diesen Recherchen und Analysen von Khashoggi geworden ist? Wurde das irgendwie weitergeführt?
Naja, leider nicht wirklich. Und insofern hat der Umgang mit ihm tatsächlich für die Machthaber von Saudi-Arabien leider eine Art Sinn ergeben, nicht wahr? Also, wobei man schon sagen muss, dass ja Jamal Khashoggi weniger Recherchen gemacht hat, sondern er hat es mehr kommentiert. Er hatte bestimmt gute Quellen, aber er hat jetzt nicht Recherchen geführt in dem Sinne, wie es viele Investigativkollegen machen. Er war eine sehr prominente Stimme und er war eine sehr unangenehme Stimme. Und die wurde jetzt ausgeschaltet und da ist auch niemand nachgerückt an dieser Stelle. Und auch aus gutem Grund, weil wer das täte, natürlich sein Leben riskieren würde. Das ist jetzt Fakt, das wurde demonstriert. Jeder weiß, was ihm droht, wenn er sich auf diesen Weg begibt. Und man muss auch sagen, leider, dass ja auch die internationale Gemeinschaft sich inzwischen damit abgefunden hat und fast jedes Land zu einer neuen Normalität gefunden hat mit Saudi-Arabien, die ein bisschen so ist wie die vorher. Jetzt war ja auch der Kronprinz, war sogar in der Türkei seitdem wieder. Das ist jetzt einfach vorbei. Das geht weiter wie vorher und es hat sich leider und furchtbarerweise wahrscheinlich für die Saudis rentiert.
Sie selbst arbeiten ja schon seit einigen Jahren als Investigativjournalist. Haben Sie irgendwann mal das Gefühl gehabt oder die Sorge, das, was ich da mache, ist gefährlich, vielleicht sogar lebensgefährlich?
Ne, ich glaube, wenn ich dieses Gefühl direkt hätte, die ganze Zeit, dann würde ich vermutlich damit aufhören. Man hat es manchmal, dass man an Geschichten sitzt, wie jetzt an den Panama Papers, wenn die dann bis in die Familie und in die engsten Freundeskreise von Wladimir Putin führen, hat man ein bisschen komisches Gefühl. Das wird schlimmer, wenn dann auch noch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gearbeitet hat, ermordet werden in Malta, in der Slowakei. Aber wir sind in Deutschland hier schon in einem sehr, sehr angenehmen und luxuriösen Umfeld. Ich glaube nicht, dass in Deutschland Reporter und Reporterinnen ermordet werden in nächster Zukunft für ihre Arbeit. Man muss allerdings dazu sagen, das haben die Kolleginnen in Malta und in der Slowakei auch gesagt.
Schauen wir nach Malta. Dort ist Daphne Galizia ermordet worden nach einer Recherche. Daraufhin ist eine Organisation auch gegründet worden, Forbidden Stories. Welche Funktion hat diese Organisation?
Also Forbidden Stories will die Recherchen von ermordeten und inhaftierten Kolleginnen und Kollegen fortsetzen. Was wir wollen ist, wir wollen den Anreiz nehmen, dass wenn man jemanden von uns ermordet, dass dann Recherchen, die jemandem nicht gepasst haben, dass die dann aufhören. Das soll es im besten Fall nicht geben, sondern im besten Fall soll der Effekt eintreten, dass wenn jemand ermordet wird, dass dann die Recherche multipliziert wird, dass mehr Leute sich darauf stürzen, dass es in mehr Ländern, in mehr Sprachen veröffentlicht wird und dass damit quasi aus dem Vorteil, dass man eine Geschichte zum Schweigen bringt, dass man eine Recherche erstickt, dass sich daraus das Gegenteil verwandelt. Das wird nicht oft passieren. So, wir können das nur ein, zweimal im Jahr leisten. Aber wer auch immer sowas vorhat, weiß natürlich nicht, wo Forbidden Stories das machen wird.
Was war die letzte Geschichte, die Sie weitergeführt haben?
Also die größte Geschichte war sicher die Recherche, wo es um Daphne Caruana Galizia ging. Als wir ihre Recherchen fortgesetzt haben und versucht haben herauszufinden, wer sie ermordet hat und da auch sehr weit gekommen sind. Die letzte größere Geschichte war die Recherche Story Killers, die wir jetzt Anfang des Jahres in Spiegel und ZDF zum Beispiel veröffentlicht haben. Da ging es um eine Reihe von Kolleginnen vor allem weltweit, die zum Schweigen gebracht werden sollten. Und dann haben sich auch noch Kollegen von uns aus Israel haben sich eingeschlichen bei einer Firma, die für viel Geld versucht, Wahlen zu fälschen, zu beeinflussen und auch Journalisten zu beeinflussen und haben das mit versteckter Kamera gefilmt, was dann sehr beeindruckend war.
Wie funktioniert das, die Recherchen von getöteten oder inhaftierten Kollegen weiterzuführen? Weil es ist ja manchmal nicht so einfach, an die Informationen und den Stand sozusagen zu kommen der Kollegen, der Kolleginnen, die das nicht mehr weitermachen können.
Richtig, das ist im Grunde, ist das jedes Mal wieder von Null auf eine Anstrengung, sich erstmal anzuschauen, woran haben die Leute gearbeitet. Manchmal kriegt man schnell Kontakt zu der Familie der Ermordeten oder des Ermordenden. Manchmal kriegt man sogar das Laptop, oder das Telefon oder Aufzeichnungen. Und man schaut sich natürlich an, wozu veröffentlicht wurde. Und dann versuchen wir, das ist meistens ein Kreis von mehreren Medien, vom Guardian zum Beispiel aus England, von Le Monde, die Washington Post manchmal, der Spiegel oft eben mit uns. Und dann versucht man sich aufzuteilen, wer übernimmt welchen Strang. Und fast immer ist leider traurigerweise ein Strang natürlich auch die Ermordung der Kollegin und des Kollegen, den man auch versucht aufzuklären.
Sie haben eine Safebox, die heißt auch so. Wie funktioniert die? Was ist das?
Also Forbidden Stories hat was entwickelt, das heißt das Safebox Network, also ein Netzwerk von virtuellen Tresoren. Da kann jede Reporterin, die ihr Leben in Gefahr sieht, sich melden bei Forbidden Stories und kann dort quasi ihre Unterlagen, ihre digitalen Dokumente hochladen und wegstecken sozusagen. Dann sind die in Sicherheit, dann sind die von Menschen, die ihre Recherchen stoppen wollen. Ja, die kommen nicht ran, ja. Und Forbidden Stories hat die Hand drauf. Und wenn dieser Kollegin dann was passiert, dann können wir diesen Tresor öffnen unter bestimmten Bedingungen, die jede Reporterin und jeder Reporter ganz individuell quasi einstellen kann, schauen uns das an und versuchen, diese Geschichten fertig zu recherchieren, oder eben weiterzugeben, je nachdem, was da hinterlassen wurde. Man muss sich das vorstellen wie so ein Testament, was man aber auch machen kann, natürlich, wenn man nur in Anführungszeichen ins Gefängnis kommt. Dafür fährt das Forbidden Stories Team rund um die Welt, macht Workshops in Brasilien und in vielen anderen Ländern in Mexiko und versucht zu erklären, wie man das machen kann, wie man das nutzen kann.
Ist das schon viel genutzt worden? Also hatten Sie schon den Fall, dass da was in den Tresor gesteckt wurde und der Kollege, die Kollegin dann ermordet wurde oder inhaftiert?
Also es wird viel genutzt im Sinne dessen, dass Leute tatsächlich Dokumente und belastende Recherchen dort deponieren. Furchtbarerweise hatten wir auch schon den Fall, dass ich glaube nur 3 oder 4 Tage nach dem ersten Telefonat dazu ein Kollege in Brasilien ermordet worden ist. Wobei ich glaube, es war in Kolumbien, jedenfalls in Lateinamerika. Und da haben Kollegen sich dann auch sofort dran gesetzt und versucht, diese Recherche aufzunehmen. Dafür ist es da. Es führt natürlich nicht immer zum Erfolg, das ist klar. Wir sind auch nicht die Polizei, wir haben irgendwie andere Möglichkeiten. Aber wenn man sich die Kraft von irgendwie 15, 20, 30 Reportern vorstellt, die sich dann darauf stürzen, man kommt schon auf irgendwas. Also ganz stecken bleibt man selten.
Wenn Sie jetzt so auf die letzten Jahre zurückblicken und das Ganze auch mal international betrachten, ist investigativer Journalismus gefährlicher geworden?
Ich würde nicht sagen, dass er insgesamt gefährlicher geworden ist. Ich würde aber sagen, dass sich das Gefahrengebiet erweitert hat. Früher waren investigative Rechercheure in höchster Gefahr in Russland, in Aserbaidschan, in Mexiko, in Ländern, also in deren Regime wir kennen als Regime, die sich keinen unabhängigen Journalismus erlauben wollen in ihrem Land und deswegen dagegen vorgehen. Das ist mittlerweile nicht mehr nur beschränkt auf diese Länder, sondern mittlerweile greifen auch mitten in der Europäischen Union Geschäftsleute zu brutalen Methoden, um Recherchen zu stoppen gegen sie. Das passiert nicht jeden Tag, aber die Drohung ist präsent genug, um bestimmte Kolleginnen und Kollegen tatsächlich abzuschrecken. Wir haben Fälle, wo Leute sagen, ich habe jetzt Kinder, ich will das nicht weitermachen, weil ich gesehen habe, was passieren kann.
Sagt Bastian Obermeier. Mit ihm sprach ich über Forbidden Stories, ein Journalistennetzwerk, das die Arbeit von getöteten Reportern weiterführt, 5 Jahre nach der Ermordung von Jamal Khashoggi.